gibt er oft Meldungen im Rundfunk aus aller Welt, die einen unwillkürlich aufhorchen lassen. Eine der Mitteilungen gestern, so wie ein wenig am Rande gehalten haben, eine dieser Bitten, Beten in unserem Vater, unser Gebet, an sich gewesen, der Woche ein Stück mehr und intensiv ins Vater Unser einzuführen, aber ich habe gemerkt, dass wir bei Vorfragen hängen geblieben sind, die wahrscheinlich nötig waren. So, dass wir nur noch wenigstens das vielleicht in den letzten Tagen ein Stücklein skizzieren, aufreißen, Richtung zeigen, das soll wohl noch geschehen. Aber jetzt einfach, dass wir mal eine der Bitten, das Vater Unser, das ist also bei uns entstanden, es haben Jahre viele im Land gebetet, täglich gebetet, jeden Tag eine Bitte, die Bitte für Montag, die zweite Bitte, die wollen wir jetzt einmal beten, auf der vierten Seite. Das heißt also, hier ist das, was Jesus mit so einem kurzen Sätzlein sagt, dein Reich komme. Wir können hier eben so übersetzen, deine Königsherrschaft komme. Nun zu entfalten, mindestens ein Stücklein zu entfalten, wird nicht erschöpfend sein, der kann es erschöpfen, in dem, was mit dieser einen Bitte gemeint und gesagt ist. Und es ist so, dass das im Wechsel gebetet werden kann, das V, das heißt einer, der vorbetet, und wenn das A steht, das, was wir alle gemeinsam beten. Und gerade diese zweite Bitte, dein Reich komme, umschließt in ganz besonderer Weise mit die Dinge Israels und des kommenden Äons. Vielleicht werden wir dann das noch ein wenig aufreißen, wenigstens im Vater Unser, wenn ich heute, dann morgen und vielleicht übermorgen noch ein bisschen. Und dann ist ja die Rüste zu Ende. Aber doch immerhin mal diese Bitte beten, und vielleicht beten wir morgen eine andere, um einfach mal auch ein Stück schon aufzunehmen und das miteinander zu vollziehen. Denn ganz kurz still, sammeln uns darauf. Ich werde, das ist ja damals bei uns entstanden, in der Zeit, da das Vaterunser noch in der alten Form gebetet wurde, Vaterunser, der du bist im Himmel. Daran merkt er, dass es schon etliche Jahre alt ist und sie haben schon viele Jahre lang gebetet. Das ist auch eine Form des Betens und gehört mit in die Einübung des Gebetes, gebundenes Gebet. Und dazu muss man auch einen Zugang gewinnen. Ich kann einfach so sagen, wir sprachen davon, funktionelle Erziehung, könnt ihr euch sehen? Das Kind lernt reden, weil die anderen reden. Wir lernen beten, indem wir mit anderen beten. Es gibt viele muffige Gebetsgemeinschaften, die erstarrt und erstorben und festgefahren sind seit Jahr und Jahrzehnt. Und das kommt daher, dass die niemals innere Anregungen empfangen und ihnen Licht darüber aufgeht, dass der Horizont viel, viel, viel weiter ist als ihr kleiner Gebetshorizont, den sie nun mal in ihrer festgefahrenen Gebetsgemeinschaft haben. Und die haben alle den kleinen Horizont und keiner kann dem anderen helfen. Wenn da mal einer reinkommt, der ein bisschen größeren Gebetshorizont hat, oder einer, der einen großen hat, da bleibt denn erstmal die Spucke weg, so wie sie mir mal weggeblieben ist. Beinahe, nein, ist nicht weggeblieben. Ich kriegte die Tage einen Brief von einem lieben Freund, mit dem ich ganz herzlich verbunden war, Glaubensfreund, von drüben in den Jahren 50, 51, 52 und danach, uns oft begegneten und sehr innerlich übereinstimmten, Verbindung abgerissen, neulich kriegte ich nach Jahren ein ganz herzliches Schreiben von ihm. Da war das auch so, als ich dem das erste Mal begegnete, das war auf einer Tagung hier in Sachsen, in Grünschau, Volksmissionstagung, evangelistische Tagung, Kirche voll, der Biber war mit da und verkündigte auch ein Stück von seiner Botschaft und etliche, die beteten in der Sakristei, solange gepredigt wurde. Und zu den Betern gehörte eben mein Freund von drüben und ich auch mit. Ich bin in die Sakristei gegangen, um mit zu beten. während des evangelistischen Dienstes. Und wir beteten, jeder so, wie wir beten konnten, und dann fing der Ernst an. Und ich will es mal so sagen, das kam mir vor, ich kam mir vor wie so ein Sperling, und der wie so ein Adler, der davon ging in die Höhe, und ich guck den so nicht rein. So was hat man gar nicht gehört, dass man so beten kann. Und ich dachte, du lässt dich nicht kriegen, du lässt dich nicht. Und habe mitgemacht, feste mitgemacht, aber dich gestrampelt dabei. Aber das ist mir ein heilsamer Anstoß geworden. Da habe ich gemerkt, oh, Gebet ist viel reicher, viel mehr, viel weiter. Das hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Und allmählich hat der Geist dafür gesorgt, dass das Gebet aufgewachsen ist. Nun hat man nicht immer jemanden, der so mitbetet. Aber wir haben Gebete, wie sie den großen Betern gegeben worden sind. Dem Franz von Assisi oder dem Luther, viele Luthergebete gibt es, oder überhaupt andere Terstegen in seiner Art. Jeder hat ja seine Prägung auch darin wieder. Und indem man die Gebete aufnimmt, wie sie uns von denen überliefert wurden und wie der Geist sie ihnen gegeben hat, ist das, als wenn wir den in unserer Mitte haben und Gebetsgemeinschaft mit Terstegen haben. Oder mit Betzel oder wie die nur alle heißen, die Leute, die ein starkes Gebet gehabt haben. Haben wir die wie in unserer Mitte, bloß wir hören nicht, was der andere betet, wenn wir Gebetsgemeinschaft haben. Da horche ich drauf. Ich weiß nicht, was ihr macht, ob ihr in der Zwischenzeit euer Ferschel euch zurechtlegt. Das wäre also schlecht. Wir horchen, was der andere betet. In der Ohren geht's nein, nehmen es ins Herz. Der Verstand kann nichts zu Gott bringen. Geht immer von hier sofort darunter. Senkrecht runter geht das. Ins Herz. Und das Herz bringt sofort mit dem zusammen, der betet, zu Gott. Manchmal muss man ein kleines bisschen korrigieren, erst da drinnen, immer weiter schickt. Weil es nicht ganz hinhaut, aber was macht das schon, der liebe Gott, verstehst du das? Wir nehmen es auf vom anderen, rein ins Herz und hin zu Gott. Das ist Gemeinschaft, das eine Anliegen, wir sind eins. Und in dem Fall, wenn es ein gebundenes Gebet ist, das habe ich mal so ein Lied, Vers von Terstegen, singen wir doch auch, das ist doch Gebet, und da beten wir doch auch singend. Das nehme ich also auch auf, aber nicht in die Ohren. Mit meinen Augen nehme ich das auf, renne ins Herz und hin zu Gott. Und so wie man in einer Gebetsgemeinschaft einfach mitgenommen werden kann, auch durch solche, die dem Gebet irgendwo reicher ist oder weiter ist und das in uns selber etwas auslebt, inspiriert werden dazu. Und wir wachsen dann, auch in unserem Beten. Und so kann das auch geschehen, indem wir gebundenes Gebet, nicht bloß unser Beten, viele, die sagen, oh, ich rede frei weg und ich werde von dem lieben Gott was vorlesen, das ist so ein dummes Zeug. Der liebe Gott wird manchmal denken, wenn du doch lieber mal das aufnimmst, was einem anderen gegeben ist, und ich tue es, als wenn du vereinzelt wärst. Und dann bleiben wir stecken in so einem engen, ganz engen Gebet. Viele stecken in so einem engen Gebet, kommen nicht mehr aus Ich hinaus. Und da hilft das mit anderen Beten. Und hier sind mal Gebete, da will ich nur nicht sagen, das sind die großen Beter, das ist bei uns, also in Bronsdorf entstanden. Aber sind immerhin die Anliegen, wer es mal gebetet hat, weiß, das sind ganz starke Bronsdorfer Anliegen. Und das, was Verkündigung in Freundschaft in Bronsdorf in Jahren ist und Jahrzehnten ist, das ist Gebet geworden hier, geformt im Gebet. Und auf die Weise kann man auch zugleich innerlich mit hineinwachsen in die großen Anliegen hier des Herrn Jesus und zugleich die Schrift. Das ist eine gute Hilfe, da kann man dran wachsen. Und wenn man das gebetet hat, legt man es weg und dann betet man wieder frei weiter. Beides gehört zusammen, das Freie, das Gebundene. Bloß frei beten, das ist nicht die ganze Liebe. Da wird der Gebet schon so weit, dass man Jahrhunderte mit reinnehmen, im gebundenen Gebet. Bloß gebunden gebeten ist auch nicht die reine Liebe. Sondern er will, dass es in uns leben wird, so dass es aus mir selber wieder in meiner Art hervorbricht. Nun hat jeder seine ihm von Gott geschenkte Art. Eine große Vielfalt. So gehört halt auch ein bisschen mit als Unterweisung zu dem Thema Gebet. Dem einen wird dies wichtig sein, dem anderen das andere wichtig sein. Jeder hat gerade seins, was ihn angeht und betrifft. Aber legt mir ja nicht hochmütig beiseite das gebundene Gebet, das Gebet der anderen, natürlich, hörte doch wohl. Dieser Hochmut wird ja nicht gesegnet sein. Kann ich dir sagen. Du würdest sehr gesegnet werden, durch das, was den anderen geschenkt ist, und wird es selber dann wieder aufwachsen und dann auch anderen wieder dienen können. Das gehört alles mit dazu in den ganzen Reichtum, sonst wäre auch die ganze Liturgie bloße Geplapper und Geplapper. Das ist auch Gebet. Aber das Entscheidende ist immer, dass das zum Herzensgebet geworden ist, dass es ins Herzen eingerutscht ist, nicht im Kopf. Wenn es im Herzen ist, dann kann, wenn viele sind, die das Gebet des Herzens empfangen haben als eine Gnade Gottes, dann ist die Liturgie solch eines Gottesdienstes wie eine Wucht. Dort liegt es. Eine Wucht. Und in einer anderen Gemeinde, das ist aber geplagt. Die sind richtig, nicht verkehrt, die Töne. Das ist nichts. Das entscheidet sich immer in unseren eigenen Herzen, ob es Menschen sind, denen geschenkt ist das Beten des Herzens. Da wird alles leben. Die Liturgie wird leben. Das Lied im Gesangbuch wird leben. Und wenn es als Gemeinschaftsliederbuch ist, wird es eben auch leben. Und wenn es Gnadentalerlieder sind, wird es leben. Und wenn nicht Gebet des Herzens darinnen sich entfaltet und dahinter steht, dann ist auch Gnadentalerlied am Ende geplant. So von innen nach außen. Und dann die ganze Fülle. So, und jetzt beten wir mal ganz licht. Ich will das beten, was unter V steht. Ich will aber das gleich so sagen, Vater unser im Himmel, wie wir es auch gelernt haben, dein Reich komme. Und wir beten so, dass wir uns an die Zäsuren, die Schrägstriche halten und nicht dazwischen noch extra Pausen machen, ganz schlicht. Fügen uns ganz schlicht zueinander. Nicht schleppen, nicht rennen. Aber versucht's mal. Ich habe den Eindruck, dass ich euch das immer wieder sagen muss, dass ihr betend immer wieder euch zurechtrückt, indem ihr, wenn ihr das so aussprecht, zugleich immer wie hören mit dem Herzen. Das Herz kann hören. Wenn es nicht hören könnte, könnte Gott nicht zu uns reden. Der redet nie in den Ohren, nein, immer zum Herzen. Das Herz kann hören. Manche haben ihr Herz noch nicht entdeckt. Das ist für uns ganz einschneidend gewesen, etwa im Gemeindeleben, als wir das mal übten, praktizierten und dann auf einmal eine ganze Reihe in Kürze hintereinander ihr Herz entdeckten, auf einmal das Reden Gottes im Herzen wahrnahmen. Das hatten sie bis dahin nie entdeckt, die Läppchen, nicht bloß Köpfchen, Köpfchen. Und dann sagten sie, wunderbar. Und übt mal immer wieder, wenn wir so beten, und manchmal auch, wenn wir bloß da sitzen und zuhören, immer wieder mit dem Herzen lauschen zu Gott hin. Es wird nicht lange dauern und ihr spürt das Echo vom Himmel. Machen wir jetzt auch ganz still und beten mal diese zweite Bitte. Du ganz unvorbereitet, wie es nun jetzt ist. Nicht allzu viel mit den Gedanken jetzt in der Vernunft arbeiten und das gleich alles verstehen wollen. Aber das Herz nimmt's auf und bringt's zu Gott, der versteht's. Vater unser im Himmel, dein Reich komme. Gott, du bist König in Ewigkeit. Dein Reich ist ein ewiges Reich. Dein Thron steht fest. Und es ist niemand, der ihn zu stürzen vermag.
Gott, du bist König in Ewigkeit. Deine Herrschaft erstreckt sich über das All. Sie umfasst Himmel und Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Engel, Menschen und alle Kreatur.
Gott, du bist König in Ewigkeit. Deinem Regiment unterstehen alle Throne und Herrschaften, alle Reiche und alle Gewalten.
Noch ist deine Herrschaft verhüllt, aber du willst sie zu deiner Zeit und Stunde offenbaren. Wir freuen uns dieses großen und herrlichen Tages. dein Reich komme.
Wir freuen uns des großen und herrlichen Tages Jesu Christi. Ihm hast du alle deine Macht und Herrschaft übertragen. Er übt sie in der Vollmacht deines Namens. Der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Fürst der Könige auf Erden. Er hat das Reich eingenommen und wird kommen auf den Wolken des Himmels. Und mit ihm die Berufenen, Auserwählten und Heiligen. Er wird kommen auf den Wolken des Himmels in großer Kraft und Herrlichkeit.
O Tag des Zornes und des Gerichtes, über die widergöttliche Macht des Antichristen und aller Antichristen, des falschen Propheten und aller falschen Propheten. O Tag des Zornes und des Gerichtes, über alle verführerische Macht Satans und aller Geister des Abgrundes.
Aber Tag der übergroßen Freude und Wonne für dein Volk Israel. Es werden ihn sehen, alle, die ihn durchbohrt haben. Sie werden wehklagen, o Schuld, o übergroße Schuld. Und sie werden frohlocken, denn mächtig ist dein Erbarmen. Sie werden frohlocken und sagen, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Missetat den Übriggebliebenen seines Erbteiles, der seinen Zorn nicht ewiglich hält, denn er ist barmherzig.
O Gott der Treue, du hast es gesagt, ich will das Gefängnis Judas und das Gefängnis Israels wenden und will sie bauen wie von Anfang und will sie reinigen von aller Missetat, damit sie wieder mich gesündigt haben und will ihnen vergeben alle Missetaten, damit sie wieder mich gesündigt und übertreten haben. Und das soll mir ein fröhlicher Name, Ruhm und Preis sein, unter allen Nationen auf Erden, wenn sie hören werden all das Gute, das ich ihnen tue. Und sie werden sich verwundern und entsetzen über all dem Guten und über all dem Frieden, den ich ihnen geben will.
Und du hast gesagt, es soll meinen Städten wieder wohlgehen, und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. Denn siehe, ich will Jerusalem schaffen zur Wonne, und ihr Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und soll nicht mehr darin gehört werden die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens.
Was du gesagt hast, wirst du tun. Du Gott bist die Hoffnung Israels.
Und du bist die Hoffnung aller Nationen. Denn zu derselben Zeit wird man Jerusalem heißen, des Herrn Thron. Und es werden sich sammeln alle Nationen um des Namens des Herrn willen zu Jerusalem. Und sie werden nicht mehr wandeln nach ihren verstockten und boshaften Herzen. Ja, aus Zion wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort aus Jerusalem, hinein in alle Welt. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert aufheben und werden nicht mehr kriegen lernen.
O Tag des Heiles, o Tag des Friedens, o Sabbat Israels, der Welt und der Völker, es breche an dieser große und herrliche Tag. Es gehe auf die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln. Dein Reich komme.
Weil aber dein Tag, der Tag des Heiles für Israel und alle Welt, nicht anbrechen kann, es sei denn zuvor die Gemeinde an das Ziel ihrer himmlischen Berufung gelangt, so bitten wir dich, Vater, vollende deine Gemeinde, bereite sie auf den Tag ihrer Entrückung, tue hinzu die Berufene.
Du hast gesagt, noch einmal will ich bewegen, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. So lass nun dein Evangelium laufen und noch einmal die Herzen der Menschen bewegen, wie es geschehen ist in den Tagen der ersten Liebe. Lass dein Evangelium laufen in allen Völkern, Ländern und Erdteilen. Lass es verkündigt werden in allen Sprachen, bis auch der Letzte erreicht wurde, den du dem Leibe Christi hinzufügen willst. Sende in großen Scharen Evangelisten und gib ihnen mit aller Freimütigkeit zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Gesundheit, Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Lass Bollwerke Satans niedergelegt und Festungen der Finsternis zerstört werden. Offenbare den Sieg Jesu Christi über Hölle, Tod und Teufel.
Ja, lass deine ganze Gemeinde durchdrungen sein vom Geist glühender Retterliebe. Jeder Gläubige ein Zeuge, jeder, den du gerettet hast, ein Missionar. So lass das Licht der Gottesliebe in alle Bereiche der Finsternis dringen und die rettende Kraft des Kreuzes von Golgatha sich aller Orten erweisen. In den Elendsvierteln und in den Palästen, da der Luxus wohnt, wo die Götzen angebetet werden und da, wo der Atheismus sich ausbreitet. Allen ist das Heil erschienen, so lass auch alle erreicht werden und lass es allen glaubhaft bezeugt werden, Gott ist Liebe und er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass der Sünder sich bekehre und lebe.
Unser Vater im Himmel, dein Reich komme. Es ist schon vorhanden, dein Reich. Als der König der Liebe regierst du und offenbarst dich in deinen. Lass aber eilend kommen den Tag, die Stunde, da alle Welt dich erkennt, da aller Knie sich vor deinem Sohn Jesus Christus beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Schöne Möglichkeit, dass Eheleute das meine Strecke hindurch beten. Kann man auch wieder absetzen, aufheben, was anderes. Wir sind immer sehr beweglich in solchen Dingen. Aber man kann es, wenn es lebendig bleibt und der Geist lebendig erhält, auch durch Jahre beten. Kann man auch machen. Und ihr werdet merken, da wächst man auf einmal. Das ist ja, ich weiß nicht, wer es beachtet hat, das ist fast alles Bibelworte sind. Weiter nichts als aufgenommenes Bibelwort, Verheißung, die wir Gott vorhalten. Und sie nehmen im Glauben, im Beten, das ist Beten. Und so wächst man auch auf die Weise hinein in das, was biblische Botschaft und Verkündigung uns zu sagen hat. Man, ohne dass man es merkt, eignet man sich eine Fülle von biblischer Botschaft an. Und das alles wird zugleich wiederum Gebet, nicht bloß, dass wir es wissen, sondern dass das im Gebet zu Gott hinkommt. Und nichts nimmt Gott so gern an wie sein Wort. Der Geist betet mit Vorliebe, wenn er betet in uns Wort Gottes. Es ist kostbarer als all unsere eigenen Gedanken, die wir uns machen. Und das hat wieder zur Folge, dass das persönliche Beten, man muss nicht immer mit so einem Buch rumrennen, dass das persönliche Beten wieder ganz und gar bereichert wird, wächst, an Tiefe gewinnt, an Höhe gewinnt, an Horizont gewinnt. Das geschieht ganz automatisch. Auch im persönlichen Beten färbt das dann ab. Das meine ich, wenn ich sage, funktionelle Erziehung. Anregung, wer es mag, wer es nicht mag, tut das andere. Ich weiß nicht, was dran ist bei den Einzelnen. Aber vielleicht hilft es manch einem. So, dann muss man auch noch ein bisschen was gestern ergänzen und hinzufügen. Den Beter zu beobachten. Wir wollten auch damit verstehen lernen, wieso die Jünger, die ja nun schon etliche Jahre und vielleicht Jahrzehnte im Gebet geübt waren, dann zu Jesus kamen und sagten, lehre uns beten. Wir wollten verstehen, was die Jünger so beeindruckt hat, als sie Jesus beten sahen. Da haben wir schon allerlei gesehen, sein Gebet am Morgen und damit Weichenstellung für den Tag, sein Gebet als das Gespräch mit dem Vater und des Vaters mit ihm. Jesus auch auf dem Berg des Abends, des Nachts, wie im Gebet ihm dann auch die Weisungen zu handeln kommen, wenn es mitten in der Nacht ist und dann kein Weg verbaut ist, dass überall eine gebrochene Bahn. Und wir haben gesehen, wie auch bei der Taufe Jesu das Gebet ganz entscheidend beteiligt war, da er betete, der offene Himmel, der Geist in Kraft auf ihn herabkommen. Alles das ereignet sich über dem, dass er betet. Haben vielleicht die Jünger gedacht oder die Johannes gedacht, das habe ich noch nie erlebt beim Beten, dass der Himmel sich auftat und der Heilige Geist in Kraft kam. Guck mal bei Jesus. Und die Stimme des Vaters, das Reden Gottes hinein in diese Welt, über den Beter. Und das Zeugnis des Wohlgefallens und der Freude Gottes. Und nun noch wenigstens die eine Stelle, die uns auch allen wieder ganz vertraut ist, aber nur gerade noch einmal. Lukas 9. Lukas 9. Und da lesen wir die Verse, mal die ganzen Abschnitte lese ich da. 28 bis 36. Sei nur nebenbei gesagt, dass das am tiefsten ein Passionskapitel ist, das Kapitel von der Verklärung, weil dem ja vorausgeht, dass Jesus seinen Jüngern eröffnet hat, zu ihrem großen Entsetzen, jetzt geht es nach Jerusalem und dort werden sie mich kreuzigen. Und die Jünger
Da spielt sich gar nichts ab. Es widerfahre dir nur nicht. Und der Petrus allen voran, wie immer. Und haben sie auch nicht nachgegeben. 6 Tage lang war das das Thema. Jesus fing an und nun ging es weiter. Und weil sie das einfach nicht fassen wollten, dass das so ausgehen sollte, das so haben wir nicht gerechnet. Darum nimmt Jesus die 3 mit auf den Berg der Verklärung und das Lesen. Aber jetzt mal unter dem Blickpunkt Jesu beten, ganz speziell. Nur, dass das Leiden dabei eine große Rolle spielt, das auf ihn zukommt und in das er hineingeht und sich hineingibt, das ist nicht unwichtig. Es begab sich, ach, wie oft haben wir das schon gelesen, wenn man die Bibel aufschlägt, im 19. Moment, da heißt es begab sich. Bei Jesus und dem Leben Jesu begibt sich das Entscheidende. Da wird alles von oben geordnet und regiert und dann steht man plötzlich wieder vor dem Neuen, es begab sich. Die alten Aktivisten, die wir von Natur sind, merken das nicht, die machen immer alles. Bei Jesus begibt sich das meiste. Der Vater legt ihn gleichsam vor die Füße. Es begab sich nach diesen Reden, nach diesen Streitgesprächen Jünger Jesus, nach diesen Reden, so bei 8 Tagen, Matthäus sagt 6 Tage, dass er zu sich nahm Petrus, Jesus nimmt zu sich Petrus, Johannes und Jakobus, also die 3 von der Jüngerschaft, und ging auf einen Berg zu beten. Wird wieder bei den meisten großzügig übersehen und unterschlagen, wenn wir von der Verklärungsgeschichte reden. Das ist eine Geschichte des Betens Jesu. Das alles passiert, da er betet. Doch nicht ganz unwichtig. Wir wollen die Jünger verstehen, wieso das Beten Jesu sich ganz ungeheuerlich angesprochen hat. Da Jesus auf einen Berg ging zu beten, nun noch einmal, Vers 29, und da er betete, wörtlich, ganz wörtlich will ich es übersetzen, da wird es noch schöner deutlich, beim Beten war das Aussehen seines Angesichts anders. Und sein Kleid ward weiß und glänzte, mal ganz wörtlich übersetzt, seine Gewandung ward weiß hervorblitzend. Alles wie weiß und es blitzte daraus hervor, wie Blitzstrahl. Da er betete, ward das Aussehen und die Gestalt seines Angesichts anders. Sein Gesicht verwandelte sich und sein Kleid weiß hervorblitzend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, welche waren Mose und Elia. Die erschienen verherrlicht. Also im Glanz der Herrlichkeit standen die da. Himmlische Gestalten. Heilige des alten Bundes, aber nun schon am Ziel. Und redeten von dem Ausgang, welchen er, Jesus, erfüllen sollte zu Jerusalem. Also über die bevorstehende Passion. Über Gethsemane, über Gabata, über Golgatha. Das alles wurde über den Beten Jesu zum Gespräch mit den Heiligen, die dabei waren. Petrus aber und die mit ihm waren, waren voll Schlafs. Da sie aber aufwachten, na endlich, sahen sie, wie er verklärt war. Wörtlich sahen sie seine Herrlichkeit, so steht es da. Als sie aufwachten, sahen sie seine Herrlichkeit. Und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und die waren ja auch herrlich. Und es begab sich, da die von ihm schieden, die blieben nicht, die gingen wieder, die 2. Sprach Petrus zu Jesus, jetzt findet er endlich die Sprache wieder. Meister, also hier ist für uns gut sein. Lasst uns drei Hütten machen. Ach, wie bescheiden ist der Petrus. Dir eine, Mose eine, Elia eine. An sich denkt er gar nicht, an Johannes denkt er gar nicht, aber die Jesus und die beiden Heiligen, die sollen eine Hütte haben. Und er wusste nicht, was er redete. Das wissen wir oft nicht. Da er aber solches redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, da sie die Wolke überzog, wirklich als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie verschwiegen es und verkündigten niemand in jenen Tagen, was sie gesehen hatten. Ich habe absichtlich mal den ganzen Abschnitt gelesen. Aber das alles, alles, gleichsam wie über der Überschrift da, er betete. Wieder der hohe Berg. Ihr dürft das nicht allzu sehr überlesen, weil es immer wieder steht, der hohe Berg. Also immer wieder ganz real auch jetzt, das Bemühen Jesu, sich, wenn die Stunde da ist, auch mal ganz aus allem rauszulösen. Das ist das, der hohe Berg. Er ging eben tatsächlich auf den hohen Berg. Manchmal ganz schön, wenn man da so seinen Fleckel weiß, wo man dann hinspaziert. Und dann mit der Zeit kann es also geschehen, da gibt es so heilige, gottgeweihte Stätten, weil da der Bruder Fund sehr oft, weil die denken immer, was geht denn da schon wieder spazieren? Nö, er kennt schon seinen Busch da oben und dort hat er einen Blick über sein Dorf. Und aus der Hürde des Dorfes und da ist er dem allen aber auch entnommen, zugleich mal alle raus und da können sie nicht kommen und einen beschlagnahmt. Und dort pflegt er mit Gott zu reden. Ach, das gibt's. Solche Orte, zu Plätze, das mir heilig geworden ist und das geheiligt ist durchs Gebet. Wo tatsächlich Gegenwart des Himmels ist. Und von da aus kann man hineinbeten in die Welt. Kann man hineinsegnen in die Welt. Das sind wichtige Vorgänge. Jesus auf dem Berg, also wirklich, wirklich ganz real, konkret sich den Dingen entziehen, heißt das. Das ist nicht Faulenzerei. Das ist Arbeit für Gott. Und dann sind sie oben auf dem Berg. Na schön. Wer betet? Jesus betet. Was machen die Jünger? Die schlafen. Wie lange soll denn das nun noch sein? Der Herr Jesus betet und die Jünger schlafen. Wir schlafen viel lieber als beten. Da Jesus betete, ward das Aussehen seines Angesichts anders. Das heißt also, indem Jesus betet, geschieht es einfach, dass er richtig wie durchdrungen wird, durchflutet wird. Vom Lichte Gottes, vom Leben Gottes. Jesus als Beter zieht Ewigkeitskräfte an, hernieder auf sich. Indem er betet, ist das wie ein Eintauchen in die Lichtwelt Gottes. Sagen wir ruhig, ein Eintauchen in Gott.
bis ins Leibliche hinein wird er von Gott geprägt. Ein ganz anderes Gesicht wird etwas zu sehen gewesen sein von der Hoheit Gottes, etwas von seiner Majestät, etwas von dieser erhabenen Schöne Gottes. Es ist alles wie ewig, gar nicht mehr bloß irdisch und vergänglich. Kann man wirklich sagen, hier ist Gott, heißt Jesus, aber hier ist Gott. Der Prophet hat es ja so vorne weggeschaut, Jesaja, siehe, da ist Gott. Der Fleischgewordene, Jesus, und zugleich kannst du sagen, siehe, da ist Gott. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Wenn Jesus betet, geschieht immer neu, dass die Vereinigung mit Gott, wie das zusammenfließt, sein Leben und das Leben des Vaters. Ihr könnt das alles bloß so ausdrücken. Also das ist nicht bloße Geplapper, wie bei den Heiden. Das ist nicht bloß, dass wir Gott einen Vortrag halten. Und irgendwas hinerzählen, wie viel Gebet ist wie ein Reden ins Leere. Ein Monolog. Aber wenn Jesus betet, zieht er an die Kräfte der unsichtbaren Welt. Gott und der Mensch Jesus. Und der ganze Mensch von Gott erfasst, das blitzt geradezu durch seine Gewandung hindurch. Und das wirkt alles wie weiß und ja, und zugleich blitzt das richtig raus. Du stehst ja da. Und das andere auch noch. Da Jesus betet, naht sich der Himmel. Das ist zugleich auch eins werden mit dem Himmlischen. Mose im Glanz der Herrlichkeit. Elia, der Prophet, der nicht starb, sondern feurigen Wagen zum Himmel fuhr. Er ist auch da. Im Glanz seiner Herrlichkeit. Und dann sind das Gespräche, die da stattfinden. In dem Fall Jesus und Mose und Elia. Die Jünger Penderel. Das ist immer sehr schmerzlich, das kann man sehr oft im Leben beobachten. Ich rede jetzt nicht von den Dingen und den Menschen der Welt. Ich rede jetzt von den Kindern Gottes, die ganz lebendig sein können. Und nicht so schnell müde werden, wenn es um allerlei Dinge geht, um sich selbst oder um das, was uns interessiert, um Beruf oder um Familie, die Dinge der Welt, ganz wach, ganz lebendig. Und wenn man dann still wird, in die Gegenwart Gottes tritt, oder wenn dann die Bibel aufgeschlagen ist und das Wort zu uns reden will, sind sie mit einmal todmüde. Aber bei dem Petrus auch so. Ist tröstlich, ja? Und auch bei dem Johannes, dem Jünger, der am Herzen Jesus war. Und bei seinem Bruder Jakobus auch. Die haben alle drei gepennt. War einmal so müde. Und Jesus, Glanz der Herrlichkeit Gottes, und Mose und Elia, Beter, die da beten, wie Jesus betet, erleben es immer, wie der Himmel sich um sie schaut. Wo Beter sind, ist Himmel.
Beter bringen den Himmel mitten in diese Welt herein. Die schicken nicht ein Grußtelegramm in den Himmel weit weg. Der liebe Gott wird es schon irgendwie hinkriegen. Nein, nein, der Himmel eilt zu ihnen. Das ist Beten. Eins werden mit Gott und damit auch mit den Heiligen des Himmels. Nichts zieht die Heiligen des Himmels so an wie das Gebet der Heiligen. Darum auch, wo in Wohnungen viel gebetet wird, das sind Wohnungen, die der Himmel gleichsam beschlagnahmt hat. In Wohnungen, wo viel geschwatzt wird oder wo der Fernsehkasten dauernd schreit, da ziehen die Heiligen aus. Aber wo die Beter sind, sind die Heiligen zu Hause. Ich denke an die ersten charismatischen Erfahrungen, das war so die Jahre 49, 50, 51, wo wir das ganz lebendig auch schon unter uns erlebten, wo auch das Auge geöffnet war, ich denke an die eine Schwester, mit der wir viel Gemeinschaft hatten, die viel uns besuchte, bekam das geöffnete Auge, die sah also, was unserem leiblichen Auge verschlossen ist, die himmlische Welt, die unsichtbare Welt. Du warst ja hier auch. Das ist ein charismatisches Schauen. Petrus und Johannes, Jakobus, wie sie dann endlich wach werden, sehen sie. Oh. Waren auf einmal die Augen geöffnet, das innere Auge, die sahen jetzt, was man mit dem leiblichen Auge nicht sieht. Das war damals also auch so da. Und da hat uns das noch sehr erfreut, soll man sich über das, was Gott schenkt, nicht freuen. Später fahrt das wieder ganz zurück. Man darf nie bei den unwesentlichen Dingen hängen bleiben, wie der Petrus, der sagt nur, hier gefällt es uns. Machen wir gleich drei Hütten und wenn du da bist und die zwei da sind, das ist schon gut und da sitzen wir gerne auf dem Gras der Weile. Man soll nicht beim Unwesentlichen hängen bleiben. Manche bleiben bei den Heiligen hängen, bei den Engeln hängen, wissen dort sehr gut Bescheid in der Engelwelt. Der Vater Rediger wusste in der Himmelswelt besser Bescheid als auf der Erde, scheint mir. Der kannte die Engel, der kannte viele Engel, so wie wir auch einander kennen, weil wir uns immer begegnen, wenn ich den Bernd sehe, dann ist der Bernd Bormann ist. Den kenne ich nur schon viele Jahre. Muss nicht erst fragen, wie war gleich Ihr Name? Oder so. Wir kennen uns, so viele kennen wir, unser Bekanntenkreis. Und wenn einer die offenen Augen hat, die Himmelswelt wahrnimmt, dann hat er seinen Bekanntenkreis im Himmel. Die kennt er allmählich auch. Das ist doch ganz logisch. Du weißt doch, das ist der Engel, das ist der, der hat mir auch ihren Namen. Du bist wohl so ein paar Fürsten, dass der eine Gabriel heißt und andere Michael heißen, was weiß ich, wie sie noch heißen. Die haben alle auch einen Namen. Es gibt kein Geschöpf ohne Namen. Nun wusstet ihr Bescheid. Na schön, das war also damals das, was uns neu gegeben wurde und was uns bewegte. Und auch, ja, da ist uns vieles wichtig geworden. Und gerade auch dieses, wie oft sagte die, also wenn wir anfangen, Gott zu loben und zu preisen und zu beten, da eilen die Himmelsboten herzu. Die kommen richtig geeilt, nur wie der Blitz dazu. Wie sind sie da? Hier wird gebetet, da sind wir da. Sind wir nicht allein. Leute, die viel beten, deren Haus wird eine Versammlungsstätte des Himmels. Und wenn das immer wieder geschieht, da gehen die gar nicht mehr. Das ist eben geheiligt. Sie sagt auch, wenn ich manchmal durch Karl Marxstadt gehe, da weiß ich noch nicht, wer wohnt in den Häusern. Das sind ganz bestimmte Häuser. Da sitzt auf dem Dach der Engelwart. Ja, weiß man. Und wenn man dann nachgehen wollte und nachfragen wollte, sind Kinder Gottes. Und ganz gewiss Peter. Also so wirklich und wahrhaftig und real ist das. Dieses Einswerden mit Gott und dem Himmel vollzieht sich über den Beten. Und wir strampeln uns lieber die Beine ab. Und machen es dann ohne Gott im Himmel. Und wundern uns, wenn es nicht weitergeht. Gebet ist nie vertane Zeit. Wenn der Himmel sich mit uns eins macht, da muss zugleich die andere Welt, die Finsterniswelt, weichen. Dort hat er keinen Platz mehr. Aber das geht nicht. Da brauchst du nicht mal zu gebieten, die gehen. Die müssen. Hier ist Majestät des Höchsten in seinen Heiligen und auch in den Beten. Beten, wie Jesus betet, das ist Gegenwart der Majestät des Höchsten. Das ist der Heilige Gottes in uns und die Heiligen Gottes um uns. Weg alle Finsternis machen.
Warum machen wir das nicht?
Das ist unser großes Vorrecht. Und es scheint uns nicht wichtig genug. Ich denke an einen unserer Bekannten, der hat damals, als die Anfänge so waren, in Treuensdorf auch eine große Rolle gespielt. Da wohnte die, eine Verwandte von uns in der nicht allzu fernen Nachbarschaft. Und die besuchte uns, Verwandte, und sie freute sich mächtig, dass hier so ein Aufbruch da war, eine Erweckung, viel zum Glauben kam, die Gemeinde sich sammelte und betete und lobte, was ist bei uns gebetet worden in Treuensdorf. Und seitdem ist Treuensdorf vom Himmel bekannt. Wenn sie zu beten aufhören, da könnte es passieren, dass sie den Namen dann auslöschen. Doch dort wird nie mehr gebetet. Das ist nicht der Rede wert. So würde es schon sein müssen. Aber das war unser Reichtum, das der Geist des Gebetes durchbrach. Gebetet worden. Sie kam und die hat es mitgefreut. Und die hatte dann so Lobgesänge in Sprachen. Das war schon damals so 52, 53. Und da haben wir manchmal einmal Tage geknüht und die hatte da so ihre Gesänge. Waren das Gesänge, wo der Herr gepriesen wurde und wir haben es dann wieder mit unseren Worten gemacht. Jetzt wollte ich was von mir sagen, weiß ich mal was. Wisst ihr es? Vielleicht können wir nachher wieder sehen.
Das
bitte?
Die Verwandte hat ihn gedient.
Nein. Oh, sind wir doch vorhin weggerutscht. Und beim Himmel wieder hängen geblieben. Weiß ich jetzt nicht. Es genügt zu wissen, wo gebetet wird, ist Himmel. Und da versammelt sich der Himmel. Ach, von der wollte ich sagen. Was Schönes für euch. Ich habe es gerade gesagt, dass sie die Sprachengabe hatte und auch die Lobgesänge. Wir haben ja seitdem viele gekriegt. Wir freuen uns, dass das Charismatische sich so ausgeweitet und ausgebreitet hat. Meine Ehefrau, ihr Mann im Betrieb, sie hatte Kinder und die Kinder in der Schule. Und die wusste die Zeit zu nützen. Die hat Tag für Tag den ganzen Vormittag im Gebet gelebt. Ja, hat er gemacht. In Sprachen. Da kann man ja wirklich durchbeten, das ist die Sprachengabe da. Der Paulus, wenn er sagt, ich habe mehr in Sprachen geredet als ihr alle miteinander, dann meine ich, wenn der so per Betis Apostolorum, der Apostel, der nun zu Fuß durch die Länder zieht, der hat ja da auch Zeit gehabt. Manche sagen, haben die Apostel Urlaub gemacht? Und das war denn sein Urlaub. Na klar, wenn ich irgendwie durchs Land reisen könnte, zu Fuß, und da braucht man auch keinen Urlaub, keine Erholung mehr nach. Und er ist betend durchs Land gezogen. Da wird er unterwegs in Sprachen gebetet haben und seine Lobgesänge in Sprachen Gott dargebracht haben. Das hat der Paulus unterwegs gemacht. Die hat gesagt, das kann ich auch. Das war eine, die hat gebetet. Dabei hat sie in der Küche gearbeitet. Aber dann auch wieder ganz erschrecken, wo sie niedergegangen ist. Aber der Vormittag war ganz dem Gebet gewidmet, bis die Kinder da waren. Wollen wir doch alles mit Gebet erfüllen? Warum machen wir das nicht? Was meint er, was da passiert? Die Pfarrfrau, wenn die das so tut, wenn die das lebt, das ist eine Stätte, ein Haus im Dorf, da drängelt der Himmel sich. Und was da für Wirkung der Kraft und des Lichtes in so ein finsteres Nest hineingehen. Das ist ein heiliger Dienst. Wie da die Hilfe zurückweichen muss. Warum machen wir das nicht? Als wenn es nicht wäre, Gott gibt es so hin, der Herr Jesus geht immer vom Gebet aus. Wenn er betet, passiert das. Ihr lasst es uns mal wissen. Das ist das Geheimnis meines Lebens. Ich bete und da kommt der Himmel. Da werde ich eins mit Gott und da kommen die Heiligen. Die gehören einfach dazu, Häuser des Gebetes, Stätten des Gebetes. Was da so geschehen kann. Natürlich ist es klar, dass man dann nicht in ganzer Form sein Ich kultivieren kann im Gebet. Und da lässt man sich aber mal ganz los, endlich. Und dann wird man eins mit den Anliegen Gottes. Siehst du, darum wollten wir ja vom Vater uns auch reden. Hier sehen wir solch Gebet. Das Gebet Jesu ist eben anders als das Beten vieler. Und die Jünger haben ganz gewiss, weil sie das immer wieder miterlebt und beobachtet haben, sich gesagt, also wir haben zu Hause beten gelernt, in der Synagoge gebetet, bei Johannes gebetet, aber das haben wir nicht erlebt. Ja, gleichsam, wie machst denn du das? Wie kommt denn das eigentlich? Warum ist denn das bei dir so ganz anders? Herr, lehre uns beten. Und die wachen endlich auf. Irgendwann muss man ja mal aufwachen. Dann sehen sie seine Herrlichkeit, sehen die beiden Männer. Oh, hier bleiben wir. Und indem sie noch so reden, kommt eine Wolke. Nun haben wir wieder die Schechina. Das ist die Schechina im Alten Testament, die Wolke über der Stiftshütte. Wenn Gott gegenwärtig war in der Stiftshütte, dann war die Wolke, die Schechina, über der Stiftshütte. Manchmal stand sie in der Tür der Stiftshütte. Wenn Mose nämlich hineinging, stand die Wolke in der Tür. Er konnte nur durch die Wolke gehen, durch hineingehen. Steht extra da, die Wolke war in der Tür. Und wenn das Volk Israel weiterzog, dann zogen sie weiter, weil die Wolke sich erhob und vorne wegging. Nachts hat sie geleuchtet wie Feuer. Und wenn sie dann nicht weiterzogen, sondern sich wieder lagerten, weil die Wolke nicht weiterging, die haben sich da ganz nach der Wolke gerichtet. Die Wolke war das Zeichen der Gegenwart des Herrn. Schechina. Das ist die Wolke. Jesus betet und da kommt die Wolke. Da senkt sich die Gegenwart Gottes herab. Wo sind denn die Beter, auf denen die Schechina Gottes lagert? Siehst du, nun steht da, kam eine Wolke über. Schattete sie? Und dann steht da, sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Der Beter Jesu nimmt die drei gleichsam mit ein Stück in die Gegenwart Gottes. Nein, Beter nehmen andere mit zu Gott. In die Herrlichkeit Gottes mit hineingenommen. Und für die war das ein bisschen eine starke Dosis. Da sind sie erstmal mächtig erschrocken. Das ist manchmal auch ganz heilsam, wenn man einen Schrecken kriegt. Heilige Gegenwart Gottes. Und da merkt man vielleicht erst einmal, wem ich vergehe. Denkt doch an den Propheten, der Prophet werden sollte, Jesaja, wie der das erste Mal so in die Gegenwart des Thrones Gottes gestellt wird. Und da schreit er, wem ich vergehe, ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Und wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Das war das Erste, was in der Gegenwart Gottes ihm bewusst wurde und wo man schreien konnte. Meine Reden, was rede ich von früh bis abends vor Zeug? Meine Reden, meine Worte, das war's. Er erschrak vor der Gegenwart Gottes. Ich kann nie vor Gott stehen. Meine Worte, was ich zur Zeug rede. Mein unkontrolliertes Reden, mein nicht Gott gewolltes Reden, mein hässliches Reden, mein eitles Reden, mein giftiges Reden, mein albernes Geschwätz. Das war es bei Jesaja, mein Reden, weh mir, ich vergehe. Und dann sogleich das Bewusstsein, ja, und das ganze Volk ist so. Aber da konnte er sich jetzt nicht mehr entschuldigen, die anderen machen es doch auch so. Wir Christen sagen, ja, die anderen machen es doch auch so, wir brauchen doch nicht so genau zu nehmen. Aber wenn du vor Gott stehst, da vergeht er das. Da kannst du bloß noch wehe sagen. Du kannst nicht vor Gott stehen mit ungereinigten Lippen. Die müssen erst rein gebrannt werden. So erlebt der Jesaja, der Seraph, wieder zum Bote Gottes, der dann kommt in seine Lippen reinbrennt. Das ist mehr als Vergebung der Sünden. Das ist ausgebrannt, diese hässliche Art. Und wie das ausgebrannt ist, dann sagt Gott jetzt der Dreieinige, in der Wir-Form, wen sollen wir senden? Wer will unser Bote sein? Und da sagt er nicht mehr wehe, nachdem seine Lippen gereinigt sind. Hier bin ich, sende mich. Guck einer an. Guck einer an. Und darum erschrecken die Jünger, die sie auf einmal merken, hier kommt jetzt ein Stück Herrlichkeit Gottes auf uns zu. Erschrecken sie mächtig. Aber dann, bloß, dass es mal zu spüren kriegen, siehst du, so wie du bist, kannst du nie solche Gemeinschaft mit Gott haben, wie sie Jesus hat. Und darum zieht sich alles wieder zurück. Bleibt bloß nur die Stimme da. Wieder wie bei der Taufe. Mein lieber Sohn, in dem Fall bloß noch, den soll er hören, weil sie gesagt haben, hör mal bloß auf mit dem Gerede von Kreuz. 6 oder 8 Tage geht es nun schon. Nun hör mal bloß auf. Und dann kommt die Stimme von oben und sagt, den sollt ihr hören. Das ist mein auserwählter Sohn. Und die haben gedacht, hier ist er doch von der richtigen Linie abgekommen. Der Peters meint, es muss an Herrn jedes Mal ein bisschen wieder zurechtrücken aus. Wisst ihr, wir denken immer, wir müssen Gott zurechtrücken. Hat es wieder mal verkehrt gemacht bei uns. Und dann kommt die Stimme und sagt, mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das ist der Weg Gottes, den er hier geht. Ans Kreuz, ans Kreuz. Siehst du, und dann, wie die Stimme geschah, war alles andere weg, dann war ihm bloß noch die Stimme, den sollt ihr hören. Dann seien sie weiter nicht als Jesus, aber da war keine Herrlichkeit mehr. Nun war er wieder der Knecht, schon unterwegs nach Golgatha. Und die drei tippelten hinterdrein und haben sich das vielleicht ein bisschen ins Herz geschrieben, nicht bloß in den Ohren. Ach so. Aber wir wollten es unter dem Blickpunkt sehen, der Beter. Was alles im Gebet sich zuträgt, das Beten Jesu. Und jetzt können wir verstehen, es musste kommen, da er aufhörte zu beten, sprachen seine Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Möchte das auch, dass er uns lehrt? Nun muss man sehen, was der Herr Jesus ihnen darauf antwortet, das wäre dann morgen und übermorgen noch ein Stück dran. Was der Herr Jesus darauf antwortet, die Bitte, lehre uns beten. Neues Kapitel ist dran.